Diagnosia Ärzte Podcast. Der Podcast für den medizinischen Alltag. Heute mit dem Thema interdisziplinäres Management von immunmedierten inflammatorischen Erkrankungen, kurz IMIDs. Wir werden auf die verschiedenen Erkrankungen, die zu den IMIDs-Zellen eingehen, Behandlungsoptionen unter die Lupe nehmen und ein Best-Practice-Beispiel im interdisziplinären Management skizzieren. Zu Gast bei uns ist Universitätsprofessor Dr. Harald Vogelsang, stellvertretender Leiter des Departments für Gastroenterologie und Hepatologie an der Medizinischen Universität Wien und Leiter der CED-Gruppe am Department. Herr Professor Vogelsang, was verstehen wir unter den sogenannten IMIDs, den immunmedierten inflammatorischen Erkrankungen?
Die immunmedierten inflammatorischen Erkrankungen, die IMIDs, umfassen die Uveitis aus dem Gebiet der Rheumatologie, die rheumatoide Arthritis oder Spondylarthritis, aus dem Gebiet der Dermatologie Psoriasis oder übergreifend aus beiden Gebieten Psoriasis Arthritis, und schließlich aus dem Gebiet der Gastroenterologie die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Diese Erkrankungen teilen sich gewisse Gene und dadurch auch in der Pathophysiologie Zytokine und Signaltransduktionswege, die die Entzündung entstehen lassen. Folglich können sie durch ähnliche oder gleiche Therapien gut behandelt werden. Meistens sind es Biologikatherapien. Zusätzlich zu diesen IMIDs gibt es noch die Acne inversa oder Hidrosadenitis suppurativa, die in der Entstehung ähnliche Zytokine wie zum Beispiel TNF-alpha benutzt. Dementsprechend spricht sie auch auf die Anti-TNF-Antikörper gut an.
Haben Patienten mit einer primären IMID ein erhöhtes Risiko, eine sekundäre IMID zu entwickeln, verglichen mit der Normalbevölkerung?
Die relative Häufigkeit bei einer bestehenden IMID, eine zweite IMID zu entwickeln, ist relativ gering, im niedrigen Prozentbereich, einstelligen Prozentbereich. Aber die relative Häufigkeit von sogenannten extraintestinalen Manifestationen kann relativ häufig sein. Zum Beispiel für eine periphere Arthritis bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen 10-20%. Im ähnlichen Bereich der Prävalenz liegen auch Erythema nodosum, ein bisschen niedriger das Pyoderma gangrenosum. Wichtig ist es, bei einer bestehenden IMID daran zu denken, dass auch andere immunmedierte Erkrankungen auftreten können. Deswegen wurde gemeinsam mit der Firma AbbVie und anderen Experten auf den verschiedenen Gebieten ein eigener Fragebogen, ein Überweisungsbogen entwickelt, wo die typischen Symptome der anderen IMIDs vermerkt sind bzw. sogar mit Bildern dargestellt werden, damit man sich gut orientieren kann. Überdies wird auf diesen Überweisungsbogen auch genau dargestellt, welche Symptome hier bestehen sollen, damit eine Überweisung an den jeweiligen anderen Spezialisten, zum Beispiel vom Gastroenterologen zum Augenarzt oder zum Rheumatologen, vorliegen sollen. Überdies erhält man Anregungen, welche Befunde vorher schon durchgeführt werden sollten. Zum Beispiel, wenn der Verdacht auf eine chronisch entzündliche Darmerkrankung vorliegt, dann sollte im Vorfeld schon eine Untersuchung auf Calprotectin im Stuhl veranlasst werden, damit hier belegt wird, dass hier eine Entzündung im Darm sein könnte. Dementsprechend gibt es natürlich auch für die anderen Fachgebiete Untersuchungen bzw. Symptomkomplexe, die vorliegen sollen, bevor die Überweisung erfolgt. Das Wichtige in dem Zusammenhang ist, dass hier ein Board oder eine Gruppe von Spezialisten sich findet, die eng miteinander zusammenarbeiten, wo unkompliziert eine gegenseitige Überweisung passieren kann, was dem Patienten letztendlich zugutekommen soll, dadurch, dass die Diagnose für die jeweilige andere entzündliche Erkrankung früher gestellt wird. Was nämlich allen diesen entzündlichen Darm- oder Gelenks- oder Haut- oder Augenerkrankungen gemeinsam ist, je früher die Diagnose gestellt wird, desto früher erfolgt die Therapie und je früher die Therapie erfolgt, desto besser ist das Ansprechen auf die jeweilige Therapie. In den Studien haben die Biologiker gezeigt, die heute zu den stärksten Therapien auf diesem Gebiet zählen, dass sie bei früher Anwendung eine wesentlich höhere Erfolgsrate haben als bei späterer Anwendung. Außerdem können dadurch häufig Komplikationen vermieden werden, was sich bei Darmerkrankungen darin auswirken kann, dass weniger Darmoperationen durchgeführt werden müssen.
Was ist bei der Behandlung von primärer IMID und einer sekundären IMID zu beachten? Was sagen die Guidelines dazu?
Die Guidelines für IMIDs zielen heutzutage darauf, möglichst schnell die Erkrankung in den Ruhezustand, in den nicht entzündlichen Zustand, in die Remission zu bringen. Das gelingt bei fast allen Erkrankungen am besten mit den Biologikern. Wenn mehrere IMIDs auf einmal bestehen bei einem Patienten, sollte man sich natürlich daran orientieren, welche IMIDs bei der jeweiligen anderen Erkrankung ebenfalls wirksam sind. So kann man eine Multitherapie verhindern und mit einer einzigen Therapie, die oft für alle diese Erkrankungen zugelassen ist, zum Beispiel Adalimumab oder Infliximab, alle diese Erkrankungen auf einmal behandeln und effektiv behandeln. Es gibt natürlich auch spezifische Therapien, die zum Beispiel nur auf dem Darm wirken, wie Vedolizumab. Insbesondere die Anti-TNF-Therapien können bei allen diesen Erkrankungen wirken. Gelegentlich muss man davon ausgehen, dass gewisse Therapien, die in einem Gebiet wirksam sind, wie zum Beispiel Etanercept bei der Spondylarthropathie, bei einer anderen Erkrankung sogar zur Verschlechterung führen können, wie zum Beispiel bei den chronischen entzündlichen Darmerkrankungen. Oder andere Therapien, Anti-IL-17, Antikörpertherapien, die bei der Psoriasis sehr gute Verwendung finden, bei anderen Erkrankungen nicht wirken bzw. gelegentlich sogar zu Verschlechterungen von CED wie Crohn oder Colitis führen können.
Wie sieht das interdisziplinäre Management von IMIDs in Ihrer Klinik aus?
Aufgrund der gemeinsamen Meetings mit den anderen Spezialisten haben wir es geschafft, im AKH ein interdisziplinäres Board, zumindest mit den Rheumatologen, zu kreieren. Das heißt, einmal im Monat gibt es eine fixe Zeit, einen fixen Zeitpunkt, jeden Mittwoch, wo sich Gastroenterologen und Rheumatologen treffen, wo bestimmte Patienten, die Probleme aus beiden Fachgebieten aufweisen, einberufen werden und gemeinsam mit den Patienten und den Ärzten beider Gruppen, nämlich Rheumatologen und Gastroenterologen, dieses Problem aufgearbeitet wird. Das heißt, man lässt den Patienten primär einmal schildern, was für Probleme er hat. Man sieht die Befunde durch, wie hoch die Entzündungsparameter sind, wie hoch das Calprotectin im Stuhl ist. Und man überlegt, ob die derzeitig bestehende Therapie die optimale ist oder welche optimierte Therapie es für beide Erkrankungen gäbe. Das ist sehr erfrischend für die Ärzte, weil sie hier die Standpunkte des jeweiligen anderen Fachgebietes sehr gut kennenlernen, einiges dazulernen. Und das ist natürlich auch sehr erfreulich für den Patienten, weil er merkt, wie sehr sich die betreuenden Ärzte um ihn selbst kümmern und wie sehr hier das Behandlungsmanagement verbessert wird. Die Patienten schätzen das wirklich sehr und freuen sich darüber, hier eine optimierte Behandlungsalternative zu erhalten.
Herr Professor Vogelsang, vielen Dank für das Gespräch und die praktischen Tipps. Weitere Infos zum Thema sowie den Überweisungsbogen finden Sie auf der Podcast-Seite. In freundlicher Zusammenarbeit mit AbbVie. Diagnosia. Making Medicine Simple.